Herzlich willkommen auch von meiner Seite zum ersten Terrassentalk dieser Saison bei den Pfingstfestspielen. Und die stehen heuer unter dem Motto Bon Voyage. Und dementsprechend passt natürlich auch diese Oper Viaggio a Reims, die Reise nach Reims, besonders gut. Der Untertitel ist das Hotel zur Goldenen Lilie. Und das verrät auch schon, dass es hier um ein königliches Symbol geht. Die Proben haben schon vor längerer Zeit begonnen. Gianluca Capuano und Barry Kosky, beide eben wie gesagt, oder wie bereits erfahren, haben schon öfter hier zusammengearbeitet. Und im letzten Jahr Hotel Metamorphosis war ein Pasticcio im ganz klassischen Sinne. Und heuer eben Viaggio a Reims, eine Oper, die eigentlich nicht so wirklich einen Inhalt hat. Also einen sehr, sehr kuriosen Inhalt, eigentlich eine Situation mehr, aus der man heraus dann sehr, sehr viel interpretieren kann. Meine erste Frage gleich an Barry Kosky. Sie sind ja auch bekannt dafür, dass Sie besonders das Komödiantische herausheben. Aber wie ist es eigentlich heute, wo doch die Welt eigentlich eine recht düstere ist, hier mit diesem wirklich sehr, sehr lustigen Stück?
Viele Punkte da. Guten Tag. Freue mich, hier zurück in Salzburg zu sein und mit Gianluca und Cecilia zu arbeiten noch einmal. Ich glaube, Kunst ist vielfältig und Kunst hat viele unterschiedliche Seiten. Und die Idee, dass die Welt ist problematisch oder düster oder dunkler oder schwerer ist, ich glaube, ja, ich kann mich nicht erinnern, wann der Mensch hat das nicht gesagt. Und ich finde, dass eigentlich, dass, wenn man sagt, ja, wie kann man so ein blödes Stück in so eine Zeit spielen, ist eigentlich man muss sagen, dass in einer Zeit, wo der Mensch hat viel Herausforderungen, und wenn man schaut in den Zeitungen und im Fernsehen und besonders in Social Media, wo ich versuche nicht zu blicken, man könnte sagen, alles ist furchtbar, alles ist schief und viele Sachen sind, man muss das ehrlich sagen. Aber Kunst muss unterschiedliche Sachen tun. Das muss die Gehirn nähren, muss die Herz nähren, es muss die Seele nähren. Und das bedeutet nicht, dass man hat diese Nahrung nur durch dunkle, dürsten, problematische, schwere Sachen. Das wird unmenschlich. Wir weinen und wir lachen. Der griechische Theater hat das grandios verstanden, dass nach einer Trilogie von Horror in der griechischen Theater, es muss vier Theaterstücke sein in dieser Wettbewerb in griechischen Zeiten, Aeschylus und Sophocles und Euripides, man hat eine Trilogie von Horror, die Oresteia oder Elektra, Medea, Ödipus. Und es war absolut wichtig, dass jeder Autor in dieser griechischen Theater muss ein Komödie schreiben am Ende des ganzen Rituals, weil das Ritual fängt am Nachmittag an und geht dann weit durch die Abend. Das bedeutet, am Ende, der griechische Mensch hat verstanden, sie können nicht den Zuschauer zu Hause schicken mit dem Messer vom Clytemnestra in die Erinnerung oder die Medeas tote Kinder in ihre Erinnerung, wenn sie zu Hause geht. Dass sie müssen am Ende diese bekannte Satire spielen, das ist diese bekannte Theaterstücke, das kommt am Ende der Tragödie. Die Ende der Tragödie war, und sie war outrageous, sie war pornografisch, diese Stücke. Dass man sieht von der griechischen Pottery, war Ceramics und so weiter, mit der großen Phallus, und sie war, der Text war voll, wenn man denkt, dass was man sieht auf Kino oder Fernsehen manchmal ist richtig blöd. Sie müssen verstehen, dieser Text war unglaublich blöd. Und richtig, absolut pur Unterhaltungsstück. Das bedeutet, sie haben verstanden, eigentlich, was der Menschen braucht. Niemand möchte weggehen, immer und ewig von einem Konzertsaal und, oder ein Theater, wie man nach einer Wozzeck-Vorstellung oder einer Vorstellung von Mahler 9. fühlen. Ich liebe beide Stücke. Und nach diesen beiden Stücken, ich möchte zu Hause und allein gehen, aber nicht jeden Abend. Das ist unmenschlich. Es ist, wie man kann sagen, in einer Essen-Metaphor, das ich habe oft benutzt in meiner Arbeit, dass man braucht manchmal eine schöne Süßigkeit nach dem großen Abendessen. Und Viaggio a Reims ist eine schöne Süßigkeit. Das ist das Soufflé. Das ist das Sorbet. Das ist etwas, das ist, it doesn't pretend to be anything more than what it is. Ja? Es ist ein leicht, wunderbar, witziger, spritziger Etwas. Und das bedeutet, es ist nicht das Fleisch, es ist nicht das Rindfleisch, es ist nicht das Schwein. Das ist Carmen, das ist Francis of Assisi. Ja, man hat genug diese Sommer. Man braucht etwas, das ist, man sagt, ein Palate Cleanser. Ja? Ja, es ist leicht, es ist schnell, es ist witzig, es ist vorbei. Und es gibt immer in Kunst einen Platz für das. Weil wir können nicht unser Leben überleben, wenn wir lachen nicht. Und 2,5 Stunden ein bisschen lächeln und nicht zu sitzen da und denken, etwas bedeutet etwas. Viaggio a Reims bedeutet nichts. Null. Zero. Die Geschichte ist blöd. The characters sind fast Archetype, komödiantische Figur. Es gibt fast keine Psychologie. Null, zero. Ich mag dieses Stück sehr, ich bin sehr glücklich, weil ich habe jetzt Siegfried in der Royal Opera in London gemacht. Habe das fertig gemacht, 10 Tage, bevor ich hier war. Und ich fahre nach der Generalprobe nach Aix-en-Provence, die Frau ohne Schatten zu anfangen. So zwischen Siegfried und Frau ohne Schatten. Ich bin sehr dankbar, dass ich kann dieses wunderbare Rossini-Nonsense-Stück hier in Salzburg machen. Das ist meine Antwort zu deiner Frage. Tut mir sehr leid.
Danke sehr. Jetzt möchten wir ein bisschen was über die Musik hören. Nachdem eben die Geschichte ja offenbar eh nicht so erzählenswert ist. Gianluca Capuano, Rossini-Stück, es war das erste für Paris, es war seine letzte Oper in italienischer Sprache und er hat es für 10, er war damals auch Leiter eines Opernhauses, er hat es für die 10 wichtigsten Sängerinnen und Sänger geschrieben, also wirklich für konkrete Charaktere, für konkrete Persönlichkeiten. Dadurch war es danach auch recht schwierig, dieses Stück wieder aufzuführen und es ist dann auch in gewisser Weise eigentlich verschollen. Es sind nur Teile daraus in anderen Opern wiedergekehrt. Möchten Sie ein bisschen was erzählen über die Entdeckungsreise im 20. Jahrhundert, wie dieses Stück jetzt überhaupt wieder auf die Bühne gekehrt ist?
Ja, in der Tat, Barry hat recht, es gibt kein Viaggio a Reims, weil auch kein Werk im traditionellen Sinne, weil der Autograph war verloren. Wir haben ein Libretto, aber wir wissen, dass die Musik wurde mehrmals später wieder gebraucht von Rossini und besondersweise beim Comtori. Das kommt 4 Jahre später als Viaggio a Reims. So ist kein Werk, so was ist Viaggio a Reims? Vielleicht ein Pasticcio, wir sind spezialisiert in Pasticcio, wir beide. Das ist unser Schicksal. Weil ja, es gibt keine Geschichte, es gibt Charaktere, mehr oder weniger interessant. Es gibt eine Situation.
Soll man die vielleicht ganz kurz umreißen, die Situation? Bitte? Soll man die kurz skizzieren, was die Situation ist? Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt.
Die Situation ist diese Gruppe Leute, die nach Reims reisen sollen, weil in Reims wird der neue König Karl der Zehnte. Gekrönt, danke. Es passiert etwas und sie sind ist unmöglich im Moment Reims zu erreichen. So, es gibt verschiedene Situationen und sie sind alle in diesem Hotel, wie Hotel Metamorphosis. Und Barry hat das wunderbar inszeniert, weil es passiert alles in diesem geschlossenen Raum. Und so er hat psychologisch die Situation entwickelt, und weil, ich werde nicht Spoiler machen. So ist eine besondere Geschichte, weil das ist eine Gelegenheitswerk, kann man sagen, Pièce d'occasion, wie sagt, Sie sagten damals.
Ein Auftragswerk eigentlich, aus einem bestimmten Anlass.
Weil plötzlich, Rossini war in Paris, jetzt, wir sind im Jahr 1824, er war in Paris, er wurde Direktor des Théâtre des Italiens genannt und von der Regierung direkt bezahlt, das ist wichtig zu wissen. Und er sollte eine Zelebration für die, plötzlich Ludwig der 18. starb, und der neue König sollte man eine große Zeremonie für die Krönung. Und traditionellerweise in Frankreich die Krönung des Königs geschah in Reims. Das war eine wichtige Stadt für die Geschichte von Frankreich. Und so plötzlich, er war in Italien, er sollte sehr schnell nach Paris zurückkommen, um ein Stück für diese Krönung zu schreiben. Und man hatte gedacht, am Anfang ein kleines Stück, nur ein Akt, für die Krönung zu schreiben. Aber am Ende, die Dimensionen des Werkes wurden größer. Und ja, wir haben eine echte Oper. Das Problem ist, dass das wurde nur viermal aufgeführt, weil Rossini da war. Und er wollte dann nicht mehr Viaggio a Reims zur Bühne bringen. Wir wissen nicht auch, warum. Vielleicht er hatte gefühlt, dass der politische Grund, um dieses Werk zu schreiben, war begrenzt an diese Gelegenheit. Und er wollte nicht, dass das wurde eine Oper im Repertoire sozusagen. Und dann, er hat andere Oper für Paris geschrieben, Siège de Corinth, Maometto II. Und dann er hat gedacht, Contori zu schreiben. Und in Contori er hat viel Material von Viaggio a Reims benutzt. Und dann kommt Guillaume Tell, das ist in 29, und dann ist das Ende des Rossini Komposition für Oper. Und das ist noch ein Geheimnis für die Forscher. Wir wissen nicht genau, warum er so plötzlich gestoppt hat. Um kurz die Geschichte zu machen, der Manuskript wurde verloren, und es war wie ein Wunder, dass in 1977 Philipp Gosset, ein berühmter Rossini-Forscher, hat in der Bibliothek von Santa Cecilia in Rom ein Fragment dieses Manuskripts gefunden. Der originelle Anschrift. Und so ist die Idee gekommen, Viaggio a Reims wieder zu bauen in irgendwelche Weise. So, was wir heute Viaggio a Reims nennen, ist kein Werk, weil es ist eine Rekonstruktion. Das originelle Material von Rossini ist begrenzt, und dann übrigens ist Material aus Contori und aus anderen Quellen, aber die nicht direkt von Rossini kommen, rekonstruiert worden. So wir können uns freuen über diese Wiederentdeckung. Und dann, es gab die berühmte Aufführung von Abbado und Ronconi, das war einige Jahre später. Und dann, ab dann, Biagio Remsi ist auf der Bühne ganzer Welt geblieben, aber wir müssen immer bewusst sein, dass es ist kein originelles Wortwerk von Rossini.
Also das heißt, es ist wirklich eine der seltenen Gelegenheit, diese Oper hier zu erleben. Und Sie sind ja seit 2019 der Chefdirigent von dem Orchester. Genau, Les Musiciens du Prince Monaco. Und eben das Orchesterspiel auf historischen Instrumenten. Das heißt, man versucht wirklich, einfach so wie es damals bei Rossini war, die Musik zum Klingen zu bringen. Barry Kosky, jetzt haben wir ja schon auch über die Musik ein bisschen was gehört, über dieses Stück, ein seltenes Werk. Sie selbst haben ja vorhin ausgeführt, es ist nicht so wichtig, die Geschichte zu verstehen, aber es sind ja doch eben sehr, sehr skurrile Persönlichkeiten, wenn ich nur ein paar nennen darf. Es gibt Cecilia Bartoli selbst, Sinti Corinna, eine römische Dichterin, Marina Viotti, die Marchesa Melibea, eine polnische Generalswitwe. Es sind also aus unterschiedlichsten Ländern auch also Personen da in dieser Gesellschaft, die dann versuchen, eben diese Krönung dort zu zelebrieren, weil eben keine Pferde vorhanden sind, um nach Reims zu fahren. Kein Problem. Vielleicht möchten Sie ein bisschen was trotzdem auch verraten, wie Sie das Ganze jetzt angegangen sind, damit wir zumindest ein bisschen eine Vorstellung haben.
Ja, natürlich, wie Gianluca hat gesagt, es gibt eine kleine Geschichte. Das ist ein Rahmen eigentlich. Diese Gruppe von Aristokraten sind unterwegs nach Reims für die Krönung von Karl X. Die Pferde sind kaputt, die Kutsche ist kaputt, sie können nicht weiterfahren. In den ersten 30 Minuten, die einzige dramatische Sache, das passiert in der Libretto und der Musik, ist, dass eine französische Contessa denkt, dass ihre Hut verloren ist. Singt eine Wahnsinnsaria, als ob sie es Lucia de Lammermoor. Der Hut kommt zurück. Und sie singt eine Arie, als ob der Hut ist ihre große Liebe. Das ist die erste 30 Minuten. Und das Stück geht davon, Rossini hat versucht, ein bisschen Geschichte, aber eigentlich, was dieses Skelett ist, ist dann ein Rahmen für diese sensationelle Musik. Weil man könnte fragen, Gianluca Barry, Sie sagen, dass das Stück ist fake, das ist eine Rekonstruktion, das ist keine Geschichte. Warum spielen wir und machen das Stück? Und der Grund ist einer, die Musik ist atemberaubend. Die Musik ist von einer Brillanz, das ist absolut top, top, top Rossini. In die Konstruktion von den Ensembles, in den Melodien, in der Form und der Witzigkeit, wie er in der Musik diese Lebensgefühl bringt, ist unglaublich. Das ist, ich sage, es gibt nur drei Komponisten, dass man hört die Musik und man muss sofort lachen. Das ist Mozart, das ist Offenbach und das ist Rossini. Die drei sind meisten von, dass man spielt die Musik, man hört diese Melodie, egal in welcher Laune man ist. Und man muss lachen, lächeln und lachen. Und das ist in diesem Stück fast jede Minute. Dass man kann nicht passiv da sitzen und sagen, ja, was ist diese Musik? Ja, was ist das dann? Nein, es hat eine spritzige, unglaubliche Energie, wie Rossini, wie Offenbach. Sie spielen Musik manchmal zu der Grenze von Wahnsinn. Die Menschen muss eigentlich, sie versuchen, die Status quo ist immer weg. Und wie Offenbach hat immer diese Metaphor benutzt of the Lokomotiv. Die Musik fängt an und es ist wie eine Lokomotiv. Na, Rossini war vor Offenbach und ein bisschen vor der Lokomotiv, aber es hatte gleiche Sachen. Offenbach war sehr beeinflusst von Rossini, sehr beeinflusst. Und man hört in diesem Stück Viaggio a Reims, like it ist eine der some of the best Musik, das Rossini geschrieben hat. So, das ist der Grund. Und für einen Regisseur natürlich, das ist ein Geschenk, weil man kann ein komplett neuer Geschichte basteln. Man hat keine Rezeptionsgeschichte, man muss nicht denken, oh Gott, wird das Publikum das verstehen? Und ich glaube, das Publikum ist sehr dankbar, wenn sie sitzen da und denken, oh Gottes Willen, jemand hat etwas mit dieser Geschichte gemacht. So es gibt keinen Moment Langeweile in der Musik oder in dem Stück selbst. Aber man muss richtig etwas mit diesem Stück tun. Es gibt auch eine große Herausforderung, in dass es gibt the chaos from the Reise, the viaggio that doesn't come. Es erinnert mich immer von diesen zwei Buñuel-Films. Der erste ist Le discrete charme de bourgeoisie, wo diese Gruppe von bourgeois französischen Menschen sind immer verbunden in ein seltsames Ritual, weil sie können nicht weg voneinander. Und auch The Exterminating Angel. Ich glaube, er hat einen Titel auf Deutsch. Ich weiß nicht, was der Titel ist. Exterminating Angel. Wo es gibt eine Gruppe von reichen Menschen. Sie sind entfesselt in einem Haus. Sie können nicht rausgehen. Und das ist immer eine gute Sache, weil man muss dann mit dieser Druck spielen, die Erotiker. So, I mean, die Musik ist unglaublich erotisch. Das ist, was man muss sagen über Rossini. Man riecht den Knoblauch und das Basilikum immer in Rossini, und das ist erotic music. It's sexy. It's sexy music. Er hat absolut verstanden, dass Eros muss mit Thanatos Tango tanzen, und dass Liebe und Tod sind tief verbunden. Und diese Musik ist sehr erotic. Das bedeutet, man kann richtig mit diesen Sachen spielen. Die große Herausforderung für das Stück ist, nach dieser sehr dünnen Geschichte, Rossini macht vielleicht halbe Stunde Show-off, in das er, sie können nicht nach Reims fahren für die Krönung, die Kutsche ist kaputt, und sie sagen, okay, wir machen eine Feier hier in dem Hotel. Und jeder Aristokrat von jedem Land singt ein Nationallied. Man hört die Deutsche, man hört die Engländer, man hört die Französer, die Polak, die Russe und so weiter. Eine nach die andere. Sehr kurz, sehr witzig, aber that's it. Und man muss dann etwas machen mit diesen Sachen. Und wir haben sehr früh entschieden, dass das Publikum in 2026 hat keine Interesse über die Krönung von Karl X. Like null. Das Publikum hat keine Interesse. Ich habe kein Interesse, ich soll sagen, ich habe kein Interesse in eine Dekonstruktion von dem Stück, das Stück zu benutzen als ein satirisches Spiel gegen die EU zum Beispiel. Man könnte sagen, ja, das Stück schreit, macht etwas richtig als Kritik von der EU. Und ich glaube, ich möchte das nicht machen, weil ich möchte, wir sind in einer Zeit, wo die EU wackelt und ich bin ein großer Unterstützer von der EU. So, ich möchte nicht ein großes satirisches sagen, dass die EU kaputt ist. Auch das Stück ist nicht das. Man kann nicht einen Schnitzel von einem Soufflé machen. Wenn man möchte einen Schnitzel machen, dann mag der Schnitzel, nicht das Soufflé. Aber das Soufflé, das Lebensmittel, das wir haben, sind nicht das Lebensmittel von einem Schnitzel. So, man muss echt und authentisch mit den Stoffen sein. Und wir haben dann entschieden, I said, ach, was machen wir, Karl der Sainte, who cares? Aber wir brauchen etwas, sie sind unterwegs irgendwo. Und dann, ich habe entschieden, ich sage nichts, wie wir machen das, aber ich habe entschieden, ja, es ist Cecilias Geburtstag, 60. Geburtstag, Celebrations dieses Jahr. Ich glaube, sie sind unterwegs nach Reims, eine Gala von Bartoli zu hören. Und kann nicht in die Bartoli Gala kommen. Und wir spielen in so einem Kostüm, wir spielen keine Realität hier. Das bedeutet, man hat ein bisschen Spaß mit diesen Sachen. Und das war die Anfangspunkte. Wie man macht das? Man braucht dann drei Sachen. Man braucht ein wunderbares Ersetzen. Es gibt dieses sehr berühmte Ensemble, Gianluca vielleicht sagt später über das, von 14 Stimmen. Wie heißt es? Gran Pezzo Concertato. 14 Stimmen, ein unglaubliches Stück Musik. Aber es gibt 16 Characters in das Stück, ein großes Ensemble plus Chor. Und man dann braucht wunderbar Sänger und Sängerin sowieso, und das wir haben, ein fantastisches Ensemble, das Gianluca braucht für die musikalische Seite. Aber sie müssen alle spielfreudig, sie müssen alle Clowns sein. Man kann nicht dieses Stück machen ohne Clowns auf der Bühne. Und ich kann nicht zu einer Darsteller sagen, be a clown. Man muss der Clown, die innere Clowns soll da sein. Ich kann dich da inszenieren. Sie müssen das haben. Und wir haben das. Die zweite Sache ist, dass man braucht eine Gruppe von einem Ensemble, das kann richtig Bewegung und Singen gleichzeitig. Weil die Musik ist sehr schwer zu singen. Viel Koloratura, viel lange Belcanto-Melodien. Das bedeutet, man braucht sehr gut trainierte Sänger. Sie müssen fit sein. Ein Paar hat nie mit mir gearbeitet und die erste Woche war ein Schock. Sie war ein Trauma. Jetzt nicht so, aber sie war am Anfang traumatisiert. Weil
auch
man
wegen braucht, meine Tempi.
Ja, und auch Gianlucas Tempi. Und die dritte Sache ist, man muss ein Verständnis für was die Form ist. Und das ist, warum ist es so wunderbar, mit Gianluca zu arbeiten, weil nach unserer Pasticcio-Geschichte und Gianluca ist immer so flexibel, dass wir können Sachen wegstreichen, wir können Sachen transponieren, wir können Sachen, lassen wir das da machen, weil wir spielen eine Rekonstruktion sowieso. Das bedeutet, man hat eine unglaubliche Freiheit, das zu machen. Ich glaube, wenn man versucht, Viaggio zu Reims werktreu zu machen, es kann nur kaputt gehen, weil es ist nichts da. Man muss alles bringen, auch musikalisch. Gianluca muss eine Interpretation für Tempi, für die Gefühle und so weiter. Aber das ist, was ist so grandios über ein Projekt wie das, dass man hat die künstliche Erlaubnis, das zu machen. So, ich bin unglaublich glücklich, dass ich habe Gianluca und ich habe Cecilia an dem Ensemble, weil ohne das das Stück ist dann nichts. Man braucht Ausstrahlung.
Nicht nur.
Na, unbedingt, sagen, ja.
Das ist, was Barry sagt, ist total philologisch, diese Modifikationen, weil diese werktreue Idee ist etwas sehr modern. Und wenn man Dirigenten hören, wir Dirigenten hören, die sagen, ja, ich bin Philologe, weil ich das Werk in seinem Integralität aufführe. Das ist total falsch, weil in der Geschichte es gab keine Idee von Monumentalität des Werkes und so. Wir haben ein bisschen Freiheit genommen. Auch die Reaktionen am Anfang nach der ersten Aufführung waren, die meisten sagten, die Oper ist zu lang, muss man streichen. Und wir haben ein bisschen gestrichen.
Okay. Und jetzt haben Sie vorhin schon auch die Tempi erwähnt und auch dieses eine Stück für 14 Stimmen. Nehmen Sie die Tempi besonders rasant oder wie haben Sie das jetzt vorhin gemeint? Und können Sie ein bisschen auch die Musik beschreiben, von wo diese 14 Stimmen dann wirklich alle zum Einsatz kommen und eben wirklich handverlesen ja auch vom Casting her sind?
Im Viaggio Reims, es gibt zwei sehr besondere Momente musikalisch. Und das ist der Sextett Nummer 3 und der Gran Pezzo Concertato. Das ist ein etwas total Neues in Rossini Werk. Das ist ein Stück mit 14 bis 16 Leuten, die plötzlich a cappella singen. Das ist auch sehr neu in Rossini, so ohne Begleitung von Orchester. Und sie fangen an, diese schönes Lied zu singen und dann das Orchester kommt und es ist sehr kompliziert aufzuführen, aber auch interessant und musikalisch top. Das ist ein Moment, wo wir können die Reife von Rossini hören. Es ist fast das Ende seiner Tätigkeit und wir sind wirklich in einem sehr hohen Moment für seine Kreativität.
Und was macht diese Reife bei Rossini aus, musikalisch?
Von harmonischem Gesichtspunkt, Er entwickelt sehr viel die harmonische, ja, die, wie sagt man, wie er harmonisch, es ist nicht nur schöne Melodie, Rossini. Weil normalerweise denkt man, dass er ja ein großer Melodist war, aber wir müssen nicht vergessen, dass er, als er ein Kind war, er wurde von den Maestri und die Kollegen il Todeschino genannt. Das heißt, der kleine Deutsche. Warum? Weil er liebt sehr viel die Musik von Mozart und Haydn. Und er war einer der Ersten, die die Musik von Mozart und Haydn in Italien gebracht hat. Und das, das ist immer präsent in seiner Musik, diese von deutscher Inspiration Harmonie ist immer anwesend, auch in Stücke wie Barbiere oder Cenerentola, seltsamerweise. Aber er zitiert zum Beispiel in einigen Stellen Beethoven, das ist sehr klar in seiner Musik. Und so, die Idee von Rossini muss man immer neu verarbeitet werden, ich denke.
Und es hat Barry Kosky vorhin auch schon diese Szene erwähnt, wo eben die einzelnen Nationalitäten auch musikalisch dargestellt werden. Wie funktioniert das?
Ja, ist das nur, auch das ist eine, etwas total Neues. Es gibt wie eine Parade von Hymnen, die wirklich oder nicht so existieren sind, wir wissen nicht genau. Es gibt diese Hymne der französischen Tradition, die aus Henri IV kommt, so aus dem 16. Jahrhundert. Aber dann selbstverständlich keine Marseillaise, das war die Blasphemie, weil das war die Epoche der, wie sagt man, der nach Wien-Kongress konnte man nicht die Revolution zitieren. Und ja, das ist auch ein tirolische Hymne, das ich nicht kannte. Und wir machen ein bisschen mit Jödeln und
Lokalkolorit.
Aber mit Respekt für alle Länder, die entwickelt sind.
Okay, vielen Dank. Gibt es eigentlich Fragen aus dem Publikum? Dann frage ich noch. Das Libretto ist ja auf einen Roman von Madame de Stael, Corinne Ullitalie, und ist ja eigentlich auch relativ kritisch zu sehen. Auch Napoleon hat es eigentlich auch als Angriff auf sich gesehen. Wird dieser Aspekt spielt er eine Rolle oder ist das hier jetzt eigentlich
null.
Gar nicht tragend? Ja. Ich bin davon ausgegangen, ich wollte es nur erwähnt
mich
haben. Nicht
interessiert das Publikum null. Ja, ich glaube, man kann sagen, das Stück, ja, ist inspiriert von das und inspiriert, aber was dann, was Rossini hat mit dem Stück gemacht. Ich glaube, Rossini, von was man fühlt, er war gut bezahlt für den Auftrag, ich bin sicher. Es war in Paris, hat viel Aufmerksamkeit, ja, ich mache das, hat dann angefangen zu arbeiten und die Subtext, ich glaube, interessiert ihm null. Und man kann sagen, in Retrospekt, ja, interessant, ja, Monarchie, Napoleon, kritisch hier, kritisch da, Nationalität, ja, aber wir sind nicht in einem Brecht-Weil-Stück hier, das ist nicht die Aufsteigung und Fall der Stadt Mahogany hier, das ist Mahogany, das ist, ja, ich glaube, Rossini hat dann angefangen, das Stück zu schreiben, sehr schnell, ich denke, weil er muss diese Commission machen, und wie oft mit Komponisten, sie fangen an, etwas zu machen und dann das Stück hat ein Leben und so weiter. Aber zu sagen, dass das Stück hat einen tief satirischen oder kritischen Blick über etwas, ist, ja, man muss richtig tief in die Partitur schauen, zu sehen, wie Rossini macht das. Also Rossini schreibt eine witzige Farce eigentlich. Und das ist alles. Und man kann natürlich sagen, ja, die Grundidee war vielleicht, das. Aber was man hat hier am Ende ist kein satirisches Stück. Das ist, er macht Witze über Nationalität und diese Nationalhymne und so weiter. Und wie Gianluca gesagt, man muss aufpassen, welche Hymne man spielt, Marseille und so weiter. Aber eigentlich, das ist, wie gesagt, habe nicht das Stück. Und ich bin sicher, dass viele Menschen, wird besondere Kritik kommen und sagen, ja, Herr Koski hat nur oberflächlich das Stück inszeniert. Ja. Naja.
Wollen wir das gleich vorwegnehmen, was in der Kritik stehen wird?
Aber musikalisch ist immer wichtig zu wissen, welche Sänger hatten ursprünglich gesungen. Zum Beispiel die Corinna war die sehr berühmte Giuditta Pasta, war eine der größten Sängerinnen damals. Und Corinna ist besonders interessant. Das kommt ein Charakter, das kommt vom Roman von Madame de Stael. Die war sehr berühmt in dieser Zeit, weil es halt vielleicht der erste wirklich feministische Roman und sehr berühmt geworden. Und Corinna ist ein Charakter, ist eine improvisatorische Sängerin, weil auch die, wann sie singt, Corinna ist von Cecilia gesungen, und Rossini schreibt Strophe all'improvviso, das bedeutet, sie improvisiert die Strophe, die sie singt. Und das war eine sehr interessante Tradition in Italien damals. Es gab diese Leute, die improvisierten in einem Staat. Und das waren wirklich Ereignisse, wo alle Leute, 1000 Leute kamen, um sie zu hören. Und jemand gab denen ein Thema und sie überlegten 10 Minuten und dann plötzlich sie improvisierten Versen für eine Stunde oder sowas in Reim. Und das ist eine Tradition, die wir heute total verloren haben. Aber das ist wichtig zu wissen, diese improvisatorische Aspekt, dass wir auch heute, wenn wir die Werke des Vergangenheit aufführen, fast verloren haben. Und das ist ein Thema sehr wichtig für mich, diesen improvisatorischen Moment wieder in Musik zu bringen. Und das kommt zum Beispiel von Rolle von Fortepiano, der die ganze Zeit improvisiert. Ich mache immer den Fortepiano spielen, auch während der Arien und Ensemble, nicht nur die Recitativi Secchi. So ist ein Aspekt, das kommt vom Charakter, der Rossini gewählt hat.
Ja, darum ist es ja umso besser, dass Sie mit Ihrem eigenen Ensemble spielen, mit dem Sie sozusagen eingespielt sind und mit dem Sie auch in dieser Tradition ja eben seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Weil es macht natürlich schon etwas aus, wenn ein Orchester darauf spezialisiert ist und auch mit diesen Instrumenten dann zugegen ist, genau. Ja, vielleicht noch ein abschließendes Wort von Ihnen.
Ja, ich möchte etwas sagen, wenn ich kann, dass obwohl wir sprechen über die Leichtigkeit und das Soufflé und die spritzige, fragil, wunderbar süße Konfektion, das wir machen, ich möchte sagen, dass das ist 10-mal schwerer, wie der Ring der Nibelungen zu inszenieren. Weil so etwas zu machen, dass es schaut einfach und authentisch und easy, nimmt wochenlang. Das bedeutet Timing, 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 weil Comedy ist nur Rhythm. Und das bedeutet, dass man muss richtig etwas, das für das Publikum schaut unglaublich easy und virtuos, aber hinter, in die Arbeitspause, hinter der Kulisse, das ist eine Menge Arbeit, das zu kriegen. I mean, ich bin jetzt, ich inszeniere fast 40 Jahre jetzt. Und ich habe viel große, dramatische, ernsthafte Stücke gemacht und viele komödiantische Stücke, Operette und Operkomödie und Schauspielstücke gemacht. Und ich sage, dass man ist am Tag nach einer Probe für eine Komödie 10-mal mehr erschöpft, wie man ist nach einer Wagner-, Strauss- oder Verdi-Oper. Weil das ist, man braucht eine Konzentration dieser Sachen und dieser leichte Muser, dieser furchtbar Ausdruck, das ich hasse, braucht 10-mal mehr Zeit und Konzentration, das richtig gut auf die Bühne zu bringen. Man kann das sehr schnell auf die Bühne bringen und macht es okay, aber ich möchte nicht eine okay Inszenierung liefern. Ich möchte immer etwas fantastisch liefern. Ob ich mag das oder nicht, das ist für jemand anderes zu entscheiden. Aber dass diese Sachen und dann das zu machen, dass die Musik klingt immer schön und die Sänger können Legato und Bel Canto liefern, gleichzeitig akrobatische Clown-Aktivität spielen, ist große Kunst. Große Kunst. Und ich glaube, dass viele von den großen Künstlern 20. Jahrhundert, ich nenne zum Beispiel Bruno Walter als Beispiel, Bruno Walter hat verstanden, wie schwer Operette ist zu dirigieren, hat es geliebt. Aber so etwas ist unglaublich schwer zu machen, aber es ist riesig Spaß.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank und möchte noch verweisen auf die Premiere von Viaggio en Reims. Die Premiere ist am 22. Mai, die zweite Aufführung dann am 25. Mai im Haus für Mozart bei den Pfingstfestspielen und wird im Sommer dann wieder aufgenommen. Vielen Dank. Jetzt haben wir einen speziellen Gast hier. Cecilia Bartoli ist gerade hereingekommen.